Dog. Also sie schwimmen auf den Melodien und das kommt richtig rüber, das steckt an, diese Leidenschaft. Und dann denke ich an einen Arzt, der seine gute Stellung, die er hat, aufgibt, um zu sagen, ich gehe in die dritte Welt, um dort den Menschen zu dienen in Leidenschaft. Es gibt so ein Beispiel in unseren Tagen. Dr. John und seine Frau, die dort nach Peru gegangen sind, um unter den Quechua-Indianern eine Klinik aufzubauen. Dios Bisoyana ist also auch hier mal in unserer Gemeinde gewesen. Vielleicht ermöglicht sich das nochmal, ne? Was das für ein Zeugnis ist, voller Leidenschaft, voller Freude. Ja, und so möchte ich heute Morgen mit euch eintauchen in diese Passionszeit, eintauchen, dass wir uns mit Jesus und den Jüngern aufmachen, die ihn in diese Zeit begleitet haben. Im Grunde genommen ist die ganze Wirksamkeit Jesu, man kann fast wirklich sagen das ganze Leben, aber speziell seine Wirksamkeit, eine Hinführung zu dieser großen Passion gewesen, zu seinem Bestimmungsziel, zur Erlösung. Aber diese letzten Tage, diese letzten Wochen vor der Kreuzigung, das war noch einmal eine besondere Zeit für ihn. Warum? Er hat sich aus dem ganzen Geschehen zurückgezogen und auch seine Jünger. Und die Evangelien berichten uns sehr genau darüber. Sie beginnt nämlich mit der ersten Leidensankündigung, die Jesus an seine Jünger weitergab. Und davor gab es noch ein wichtiges Ereignis. Er stellte ihnen nämlich die Frage, wer sagen die Menschen, dass ich bin? Und dann kommt diese entscheidende Frage, wer sagt ihr, dass ich bin? Und deshalb heißt meine Predigt heute Morgen die Überschrift, wer ist Jesus für mich? Ich möchte nun zunächst einmal den Text mit euch lesen aus Markus Kapitel 8, Vers 27. Jesus und seine Jünger kamen nun in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er seine Jünger, für wen halten mich die Leute eigentlich? Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Manche dagegen halten dich für Elia und manche für einen anderen Propheten von früher. Und ihr, für wen haltet ihr mich? Wollte er wissen. Da antwortete Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Jesus schärfte seinen Jüngern ein, mit niemandem darüber zu reden. Amen. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Und nun bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du uns die Augen aufschließt, dass dieser Text lebendig wird, dass er ein lebendiger Same wird und hineingesät wird in unsere Leben. Amen. Jesus und seine Jünger kamen nun in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Ich habe euch mal eine, oder Sven hat euch mal eine Karte rausgesucht, um euch also mal zu zeigen, wo liegt Caesarea Philippi. Das liegt ganz hoch oben im Norden, ihr könnt es sehen, noch nördlich vom See Genezareth, und zwar am Fuße des Berges Hermon. Caesarea Philippi. Warum dieser Name? Diese Stadt wurde gebaut, nämlich von einem Sohn des Herodes, Philippus, und sie war dem Kaiser in Rom geweiht. Deshalb der Name Caesarea Philippi. Philippus, der sie gebaut hat und dem römischen Kaiser gewidmet hat. Wo etwas dem römischen Kaiser gewidmet wurde, dazu gehörte auch ein Tempel für den Kaiser. Und deshalb hat er dort einen prächtigen Tempel erbauen lassen. Ihr könnt hier also diese Skizze sehen Und das Besondere daran war, in diesem linken Gebäude also, das war für eine Grotte gebaut, dieser Tempel. Dahinter entsprang nämlich eine Jordanquelle. Wasser, das war also immer etwas Besonderes. Eine Quelle, ne? Ein Sinnbild für das Leben. So, und deshalb wurde, wie gesagt, dort dieser Tempel gebaut. Das liebten die Griechen, das liebten die Römer. Und natürlich der Kaiser auch und fühlte sich geschmeichelt. Der Kaiser, der Herr der Welt, dem alles gehorchen musste, dem die ganze Welt, damals Mittelmeer, untertan war. Ein Wort von ihm und Legionen wurden in Bewegung gesetzt, Völker unterworfen. Und genau an diesem Platz, an diesem Ort, hat Jesus seine Jünger geführt. Er war nicht direkt in Caesarea Philippi, aber deshalb steht hier also als Angabe, er war in den Dörfern. In den Dörfern. Das war der Ort gewesen, um in ihn die entscheidende Frage zu stellen. Die Jünger hatten doch 3 Jahre miterlebt und erfahren, was Jesus tat. Auf sein Wort hin mussten Legionen von Dämonen weichen. Amen. Auf sein Wort hin musste Krankheit weichen. Auf sein Wort hin wurden Menschenherzen erneuert. Sie waren getroffen. Auf sein Wort hin. Da das Wort des Kaisers und da Jesus. Ich will es mal so sagen, der arme Wanderprediger, der sagte, ich habe nicht mal ein Kopfkissen, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Ich muss es auf einen Stein legen. Die Füchse haben Gruben, die Vögelnester, ich nicht. Und trennt doch waren die Jünger von ihrem Herrn und Heiland, von ihrem Meister begeistert. Aber Jesus wollte noch mehr. Er wollte nicht nur eine oberflächliche Begeisterung. Er hatte eine Aufgabe für sie bereit. Freunde, und deshalb habe ich so gejubelt, als wir gerade dieses wunderbare Lied gesungen haben. Jakob wusste nicht, worüber ich heute predige. Er wusste das nicht, die Schwachen zu trösten. Jesus hatte doch eine größere Aufgabe bereit, so wie er für uns eine größere Aufgabe bereit hat. Armen, gute Botschaft weiterzugeben. Aber das Wunderbare an Jesus, und so bin ich begeistert, er schickt niemanden, ich sag's jetzt mal wirklich, ins Messer, sondern dazu gehört immer eine Vorbereitung. Und deshalb ist es gut, dass ihr heute Morgen richtig abgebogen seid, weil hier nämlich kein Schrott präsentiert wird, den andere aussortiert haben. Freunde, hier kommt direkt etwas vom Himmel. Ein Angebot für jeden Einzelnen von uns. So, aber sind wir bereit, dieses Angebot jetzt eben, wie gesagt, auch zu empfangen? Jetzt kommt die Nagelprobe. Deshalb, also im Angesicht, wie gesagt, dieser Städte, fragte Jesus seine Jünger, wer sagen denn die Menschen, wer ich bin? Das war natürlich eine super Frage für die Jünger. Ich stelle mir das also wirklich so richtig plastisch vor. Also wenn man, also diese Orientalen, also ne, Juden und überhaupt, ne, die sind alle sehr kommunikativ. Da brauchst du nur die richtige Frage zu stellen und schon geht das Palaver, so möchte ich das mal sagen, los. Und ich sehe sie also jetzt vor mir. Er stellt diese Frage an alle. Wer sagen die Menschen, dass ich bin? Und das waren helle Kerlchen gewesen. Die platzten sofort los. Also hier ist das ein Vers. Das hat also Markus sehr schön zusammengefasst. Das war plötzlich wirklich ein Palaver gewesen. Und der eine sagte dies und der andere sagte das. Und jemand hatte noch etwas beobachtet und gehört. Und das wurde jetzt alles so vor Jesus ausgebreitet. Hier, da und dort prasselte das richtig ein. Ich sehe richtig das Schmunzeln von Jesus auf seinem Angesicht. Denn das war ja nur die erste Frage gewesen. Das war ja nur die Ouvertüre gewesen. Er hatte ja noch viel mehr vor. Und plötzlich in diesen bunten Haufen, in dieses Palaver, in dieses Gespräch hinein, da kam diese Frage, messerscharf wie ein Schwert, und traf die Herzen der Jünger. Und er sagte, und ihr, wer sagt ihr, dass ich bin? Du, jeder Einzelne war angesprochen. Freunde, da denke ich daran zurück, an meine Schulzeit, vielleicht ja auch, vor der Stunde. Die Klasse war zusammen, der Lehrer war noch nicht da, und was wurde? Es wurde palavert. Und dies und das und jenes, ne? Fröhlich, Tür ging auf, Ruhe. Er war, also früher, ich weiß ja nicht, wie es heute ist. Er kam rein, wir standen alle stramm, setzen. Und dann kam diese berüchtigte Frage, was haben wir in der letzten Stunde behandelt? So, und jetzt sank man so ganz schön auf seinem Stuhl zusammen. Man wurde kleiner und immer kleiner. Jetzt kam nämlich die Frage, wen sucht er sich aus? Wer darf wiederholen? Ganz klein, fast unter dem Tisch, also bis zur Kante. Und wenn dann noch der eigene Name fiel, puh, aufstehen. Ja, wir hatten also in der letzten Stunde, das war doch noch und so, ne? Ihr wisst ja. Ich glaube nämlich, dass die Jünger auch jetzt ganz still wurden. Die haben geschwiegen und Jesus hat auch geschwiegen. So wie ihr jetzt. Und ich weiß nicht, wie lange diese Stille gedauert hat. Aber preis dem Herrn, da gibt es doch einen im Jüngerkreis, Halleluja, den Simon, Petrus war er noch nicht, der Simon mit seiner wunderbaren Spontanität, es platzte so aus ihm heraus, du bist der Christus, der Messias, der von Gott gesandte Retter. Alle erleichtert. Sie waren alle erleichtert. Hurra! Petrus hatte sie mal wieder gerettet. Dann hat Jesus sie noch unterwiesen, also zunächst einmal ruhig zu sein und also diese Erkenntnis für sich zu behalten. Aber ich sagte ja, diese Verse, das, was wir gerade betrachtet haben, ist nur die Ouvertüre zu dem Wirklichen, was Jesus vorhatte, was er ihnen also wirklich so plastisch vor Augen malen wollte. Denn der Text geht weiter. Dann erklärte Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal, was ihm bevorstand. Der Menschensohn muss viel erleiden. Er wird von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten verurteilt und getötet werden. Nach 3 Tagen wird er von den Toten auferstehen. So offen sprach Jesus von seinem Tod, da nahm ihn Petrus zur Seite, um ihn von diesem Gedanken abzubringen. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an, wies Petrus scharf zurecht, weg mit dir, Satan! Was du da sagst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich gedacht. Fangen wir mal mit dem Schluss an. Jesus spricht Petrus scharf an, weiche hinter mich, Satan. Erst wird er gelobt und jetzt könnte man fast sagen, dieser Absturz. Und auch dieses Wort, Satan, ist das nicht ehrenkränkend? Muss man da nicht sagen, also Jesus, wie kannst du nur? Nee, Freunde, es hat eine besondere Bewandtnis. Und ich möchte mal wirklich sagen, es hat eine lebensrettende Bewandtnis. Auch für uns. Petrus hatte richtig gesagt, du bist Christus, der Messias, der von Gott gesandte Retter. Und als er das sagte, haben ihm natürlich alle Jünger zugestimmt und haben gejubelt und gepriesen. Ja, hurra, hätten wir auch gesagt. Danke, Petrus. Aber es ging dem Petrus genau so wie uns. Freunde, ein Begriff kann bei uns die unterschiedlichsten Vorstellungen auslösen. Und das ist immer so schön, das kennen wir so von der Ehe her, ne? Man unterhält sich über das Gleiche, aber der eine meint dies und der andere meint das. Euch geht's natürlich nicht so, ne? Man redet schön aneinander vorbei, bis man erkennt, hoppla, ne? Unsere Vorstellung. Wir meinen das Gleiche, aber haben völlig andere Vorstellungen. Seht ihr, auch ein Petrus, auch die Jünger, auch das ganze Volk Israel hatte bei dem Gedanken Messias eine Vorstellung, die sich über die Jahre, die Jahrhunderte, kann man sagen, gebildet hat. Was erwarteten sie von dem Retter? Freunde, sie erwarteten nichts anderes, was der Kaiser in Rom machte. Der ließ seine Heere aufmarschieren, um die Völker niederzuwerfen. Und unter welcher Knechtschaft stand das Volk Israel? Unter der Knechtschaft Roms. Also, der Messias, der Retter, er wird kommen und die Römer aus dem Land fegen. Diesen Messias erwarteten sie. War das die Aufgabe, zu der Jesus gekommen ist? Nein. Natürlich hat er die Kranken geheilt und natürlich, ne, Dämonen ausgetrieben, Menschen zu essen gegeben. Aber wisst ihr, der Schuh des Volkes Israel, der drückte an einer ganz anderen Stelle. Das war die Erwartung. Seht ihr, und genau so geht es uns heute auch. Und deshalb die Frage heute Morgen an dich persönlich. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Das war in der Kirchengeschichte genauso. Man hat sehr schnell sich so in der Theologie, in der Kirchengeschichte seinen eigenen Jesus gebastelt. Für die einen der große Lehrer, für die anderen der Sozialreformer, für die dritten der Wundertäter. Es geht sogar so weit, dass man ihn als ersten Revolutionär bezeichnet hat. Durch die ganze 2000-jährige Geschichte ging das so. Und ich muss euch das eine sagen, auch wir, ich und du, wir haben heute Morgen unser Bild von Jesus. Und deshalb, und das ist das Wunderbare, scheut Jesus sich nicht, ein bisschen tiefer zu graben bei den Jüngern. Und er scheut sich heute Morgen auch nicht tiefer zu graben in meinem, in deinem, in unseren Herzen. Warum? Um Platz zu machen. Für den wirklichen, für den wahrhaftigen Jesus. So, Jesus wusste doch genau, was er dort bei einem Simon, bei einem Petrus ausrichtete, als er das gesagt hat, mit dem Leiden. Ihr ganzes Weltbild, das sie sich gemacht haben, wurde plötzlich auf den Kopf gestellt. Und nicht nur das, das war wie ein geistliches Erdbeben. Ging alles in Trümmern, war nur noch Schrott. So hat Petrus nicht gedacht. Petrus, der Fischer, wir stellen uns ihn immer so als den armen Fischer vor. Ne? Der so ein bisschen Fisch fängt und ein bisschen verkauft und so das Leben, so fristet. Freunde, das war ein Unternehmer. Wir würden heute sagen, das war ein Businessman. Mit einem gut gehenden Fischereibetrieb, mit weitreichenden geschäftlichen Kontakten. Seine Fische waren also überall geschätzt, beliebt. Die Kasse klingelte. Die war sogar so voll gewesen, dass er sich 3 Jahre Urlaub nehmen konnte. Mit Einverständnis seiner Frau. Und vielleicht hat er gedacht, Mensch, also ich bin hier auf der richtigen Seite. Jesus, der Messias, vielleicht fällt er ja sogar noch einen Ministerposten ab. Wer weiß also, ne? Das Schachern um die Posten, ne? Es ist ja immer das Gleiche. Wer kriegt was? Und plötzlich brach es zusammen. Tod, Leiden. Das hört dann auf mir. So, und jetzt dachte der kleine Petrus, jetzt muss ich doch mal an meinem Herrn ein bisschen Seelsorge betreiben. Ich weiß auch nicht, ne, warum er jetzt so denkt. Nahm ihn beiseite, sagte, Herr, das geht aber nicht. Guck dir doch mal die Jünger an, die Erwartung des Volkes. Die Reaktion, sagte ich ja schon, war eine drastische. Er dreht sich um und sagte, Petrus, weiche hinter mich, Satan. Das darf nur Jesus sagen. Klingt hart, ne? Aber scheint hat Petrus das verstanden, was Jesus dort sagte. Und deshalb will ich euch das erklären. Das, was nämlich Jesus hier sagte, war ein Befehl aus dem römischen Heer. Es war ein Befehl, den der Offizier gab im römischen Heer. Das römische Heer war ja erfolgreich gewesen. Warum waren sie erfolgreich gewesen? Weil sie eine Linie bildeten. Man nennt das in der Militärsprache eine Phalanx. Eine geschlossene Linie. Und diese Linie war so stark, dass der Feind sie nicht überwältigen konnte. Und jeder Soldat in dieser Linie hatte seinen besonderen Platz. Und jeder Soldat wusste auch, ich kann mich auf meinen linken, auf meinen rechten, auf meinen Vordermann, Hintermann total verlassen. Aber wenn jetzt ein Soldat aus dieser Linie ausgeschieden ist, dann wurde die ganze Sache instabil. Der Feind hatte einen Schwachpunkt, in dem er durchbrechen konnte und alles niedermachen konnte. Und dieser Befehl, den Jesus hier jetzt ausgesprochen hat, war nichts anderes, als er sagte, Petrus, zurück in die Linie. Zurück an den Platz, an den ich dich gestellt habe, für den ich dich berufen habe. Und Petrus musste sich entscheiden. Es gab keinen Zwang. Es gab keinen Zwang. Bei Jesus gibt es keinen Zwang. Denkt nur mal an die Begebenheit nach der Speisung der 5000, als Jesus, Johannes Kapitel 6, diese Predigt in Kapernaum hielt. Und es steht dort, und sie verließen ihn alle, nur noch die 12 Jünger waren übrig. Und er fragte, wollt ihr mich auch verlassen? Und schon damals sagte Petrus, wohin sollen wir gehen, Herr? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Freunde, das liebe ich so an meinem Herrn. Es gibt keinen Zwang. Jesus streckt die Hand aus. Darauf werde ich gleich noch kommen. Petrus hat entschieden, okay, die Pläne Gottes sind höher. Auch wenn meine Pläne zusammenbrechen, wenn das alles nur noch am Boden liegt und Schrott ist, Gottes Pläne sind höher. Und Geschwister, und jetzt sind wir genau bei dieser Frage. Wer ist Jesus für mich? Wer ist Jesus für dich? Ist in deinem Leben auch schon mal etwas in die Brüche gegangen? Etwas zusammengebrochen? Hast du dich verrannt, wie man das so schön sagt, in deinem Denken, in den Plänen, in all dem? Und du sagst, Herr, ich weiß nicht mehr, wo es lang geht. Dann will ich dir heute Morgen das eine zusprechen. Jesus, als guter Hirte, streckt dir seine Hand entgegen und sagt, komm, ich bin der gute Hirte. Ich weiß den Weg für dich. Und den Weg, den ich für dich habe, ist der beste Weg. Bist du in einer schweren Situation? Fühlst dich allein? Enttäuscht von Menschen? Und du sagst, Jesus, ich weiß nicht mehr weiter. Es ist alles so schwer, so mühsam. Dann darf ich dir das zusprechen. Jesus kommt und sagt, ich bin der Tröster. Ich breite die Arme aus, wie er die Arme für einen Petrus aufgebreitet hat und sagt, lass den Schrott, lass das hinter mir. Verletzung. Wirf dich in meine Arme. Bist du krank? Ärzte wissen nicht mehr weiter. austherapiert, wie man das heute so schön sagt, dann wird Jesus immer noch sagen, ich bin dein Arzt. Ich bin dein Arzt. Und ich habe ein Leben für dich. Auch wenn es hier enden sollte, aber es ist das Ewige. Und ich will eins sagen, und wir haben in dieser Gemeinde Heilungen erlebt, wo Christus eingegriffen hat, geheilt hat. Und das ist so gewaltig und so wunderbar. Und deshalb darf ich das verkündigen und sagen, Christus ist der Arzt. Ich könnte also jetzt dieses weiter fortsetzen. Und das Wunderbare und das Grandiose an dem, was ich euch gerade gesagt habe, mit diesen Namen, das finden wir schon im Alten Testament, wo Gott nämlich der verschiedensten Namen hat. Da sagt nämlich Gott zum Volk, ich bin euer Hirte. Da sagt Gott nämlich zum Volk Israel, ich bin euer Arzt. Und da sagt Gott zum Volk, ich bin euer Tröster. Und wenn Jesus hier genau diese gleichen Worte gebraucht, was dokumentiert er damit? Freunde, er ist Gott. Er ist Gott. Wir haben Gott heute Morgen in unserer Mitte. Und dieser wunderbare Gott, und deshalb bin ich immer so begeistert davon, der sieht mich, der sieht dich und sagt, du darfst damit kommen, das nehme ich wichtig. Deshalb freue ich mich auf den Lobpreis, in den wir jetzt hineingehen werden, um ihn anzubieten, um zu loben und zu preisen, um uns dort in seine Arme zu werfen und zu sagen, jawohl, Herr Jesus Christus, ich brauche dich und ich lege dir meinen Alltag zu Füßen, denn ich weiß, auch wenn ich diese Pläne jetzt nicht verstehe und es, wie gesagt, meine Pläne zu Schrott werden, du hast größere Pläne. Amen. Ich möchte doch mit uns beten. Und Herr Jesus, ich danke dir und ich preise dich dafür, dass du dieser große, dieser barmherzige, dieser lebendige Gott bist, der heute Morgen in unserer Mitte ist, Herr. Und dass du jedes einzelne Herz siehst und jedes einzelne Herz sich in deine Arme werfen darf, wie ein Kind in des Vaters der Mutter. Und du, Herr Jesus Christus, schon unseren Mangel ausfüllen willst, wie du es sagst durch Paulus. Mein Gott wird ausfüllen all euren Mangel nach seinem Überfluss in Herrlichkeit. Amen.